modern, gemeinwohlorientiert und solidarisch. Zum Gesetzentwurf liegen je ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD und der Gruppe Die Linke sowie ein Entschließungsantrag der Gruppe Die Linke vor. 39 Minuten ist für die Aussprache vorgesehen. Ich bitte, dass wir zügig jetzt in die Beratung einsteigen können und dass die Gespräche bitte außerhalb des Plenarsaals fortgesetzt werden. Und ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die SPD-Fraktion Heike Behrens.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich gerade zu diesem Gesetz heute zum letzten Mal hier im Deutschen Bundestag rede, freut mich sehr. Denn es ist uns als SPD sehr wichtig, die ambulante medizinische Versorgung in unseren Gemeinden zu stärken. Und Hausärztinnen und Hausärzte sind die wichtigsten Ansprechpartner im Krankheitsfall. Sie haben eine Schlüsselrolle in unserem Gesundheitssystem. Und darum sorgen wir dafür, dass ihre Arbeit ordentlich entlohnt wird. Herzlich danken möchte ich heute allen, die mit mir gemeinsam konstruktiv und kooperativ daran gearbeitet haben, gute Entscheidungen für das Gemeinwohl in unserem Land, aber ganz besonders in der Pflege- und Gesundheitspolitik zu treffen. Außerordentlich dankbar bin ich, dass ich über 12 Jahre sowohl in Göppingen als auch hier in Berlin ein sehr engagiertes Team an meiner Seite hatte, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war es ebenso wichtig wie mir, mit Bürgerinnen und Bürgern im persönlichen Austausch zu sein, ihre Anliegen aufzunehmen, politische Entscheidungen und Prozesse zu erklären. Und ich danke meinem starken Team für alle Unterstützung, für solidarische und kritische Begleitung und auch für euren Ansporn. Heute verbessern wir mit diesem Gesetz die ambulante Gesundheitsversorgung. Das durfte wenig umstritten sein. Als Abgeordnete stehen wir aber auch dann in der Verantwortung, wenn ein Ja oder Nein sehr viel weitreichendere Auswirkungen hat. Die erste innere Zerreißprobe habe ich erlebt, als wir entschieden haben, Waffen an die Peschmerga im Nordirak zu liefern, um das Morden und Vergewaltigen an der jesidischen Bevölkerung zu stoppen. Ja, es war richtig, das zu beschließen. Und doch wussten wir, dass die Waffen nicht nur zur Bedrohung, sondern auch zum Töten verwendet werden und später wohl auch in andere Hände gerieten. Eine große Bürde. Und was hat uns die Pandemie herausgefordert? Entscheidungen mussten getroffen werden, trotz bruchstückhaften Wissens. Intensiv haben wir uns von Experten beraten lassen. Doch selbst renommierteste Virologen endeten mit der Aussage, das ist der aktuelle Stand unseres Wissens. Was zu tun ist, muss die Politik entscheiden. Ja, da war bestimmt nicht alles richtig, was wir beschlossen haben. Aber ich kann mit Überzeugung sagen, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen um den richtigen Weg gerungen. Ja, auch in der Klimapolitik wird es weiter ein Ringen bleiben um den richtigen Weg, denn der menschengemachte Klimawandel muss von Menschen gestoppt werden, wenn wir eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder wollen. Und da braucht es Mut und Standfestigkeit über Legislaturperioden hinaus, konsequent die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Einen langen Atem braucht es weiter auch für mein Herzensthema, die Pflegepolitik. Denn es gibt da nicht das eine Gesetz, das alles entscheidet. Wir haben über die Jahre wichtige Weichenstellungen vorgenommen, damit gute Pflege in unserer alternden Gesellschaft gelingen kann. Und dennoch bleibt die Herausforderung bestehen. Und es reicht nicht, diese zentrale Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge allein der Pflegeversicherung zuzuschieben. Vielmehr braucht es einen politikfeldübergreifenden Masterplan Pflege und ein kooperatives Zusammenwirken aller Verantwortungsebenen in unserem Land. Mit unserem Grundgesetz haben wir ein solides Fundament für unsere Demokratie und mit den Grundwerten unserer Partei, die auf Solidarität und Gerechtigkeit zielen, hatte ich für meine parlamentarische Arbeit ein gutes Gerüst, gerade auch für die nicht einfachen Entscheidungen. Und doch spüre ich, wie wichtig eine ethische Grundhaltung ist, die stets in einem umfassenden Sinne das Wohl der Menschen, den Erhalt unserer Lebensgrundlagen auf diesem Planeten und ein friedliches Zusammenleben im Blick hat. Da ist mir ein Satz wichtig geworden, den Albert Schweitzer in seiner Rede aus Anlass der Verleihung des Friedensnobelpreises 1954 gesagt hat. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Wer sich dies klar mache, so Schweitzer, könne nicht anders als anderes Leben zu respektieren und ihm mit Ehrfurcht zu begegnen. Genau darum geht es in der Politik und bei allen Bemühungen um Frieden in der Welt zuallererst um den Respekt vor dem Leben jedes einzelnen Menschen. Die furchtbaren Kriege und Anschläge, überschießende Reaktionen auf schreckliche Ereignisse, zunehmende Ausländerfeindlichkeit, Populismus und Rechtsruck. Sie dürfen nicht unseren Alltag bestimmen. Sie dürfen nicht dazu verleiten, das übergreifende ethische Gebot zur Förderung des Gemeinwohls und zur Achtung vor der Natur aus dem Blick zu verlieren. Ich wünsche unserem Land und diesem Haus, dass der Respekt vor dem Leben jedes einzelnen Menschen stets und immer eine Mehrheit haben möge. Auf eine gute Zukunft.
Liebe Heike Behrens, auch im Namen des Präsidiums herzlichen Dank für Ihre Arbeit als Abgeordnete in den letzten drei Legislaturperioden, vor allen Dingen im Sinne der Gesundheits- und Pflegepolitik. Alles, alles Gute für Sie persönlich. Ich glaube auch, Ihr Herz haben Sie auch ein bisschen in Korea. Ich habe gelesen, Sie sind die Vorsitzende unserer deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe. Vielleicht ist dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit. Alles, alles Gute für Sie persönlich, für Ihre Familie und Gottes Segen. Und ich habe eine Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen, die ihre letzte Rede heute halten. Ich sehe, dass es noch einige sind, dass wir bitte die Dankesworte vielleicht in die Redezeit mit einbeziehen können. Sonst kommen wir noch später heute in der Tagesordnung. Und die nächste Rede von Simone Burchert wird zu Protokoll gegeben. Und die nächste Rede ist Saskia Weishaupt, ist die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der Demokratischen Fraktion. Wenn man krank ist, ist der erste Gang zur Hausärztin, das ist doch klar. Doch in vielen Gebieten in Deutschland ist das gar nicht mal so einfach. Es gibt keine Termine, man muss ewig im Wartezimmer warten und manchmal gibt es gar keine Praxis mehr in der Nähe. Mit diesem Gesetz schaffen wir hier konkrete Verbesserungen. Mit einer Versorgungspauschale sorgen wir dafür, dass Menschen nur noch dann wirklich zum Arzt müssen, wenn es auch medizinisch notwendig ist. Das entlastet nicht nur die Praxen, sondern auch die PatientInnen. Mit der Entbotizierung schaffen wir mehr Verlässlichkeit bei der Vergütung und sorgen für eine bessere Versorgung auch zum Ende eines Quartals. Hausärztinnen sind das Rückgrat einer ambulanten Versorgung. Mit dieser Reform stärken wir diese medizinische Grundversorgung und machen damit den Hausarztberuf endlich wieder attraktiver. Eine weitere wichtige Verbesserung in diesem Gesetz ist die Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung mit Hilfsmitteln. Wir vereinfachen hier Bewilligungsverfahren, erhöhen damit nicht nur die Teilhabemöglichkeit der Betroffenen, sondern reduzieren auch den bürokratischen Aufwand bei den Krankenkassen. Und hier möchte ich zwei Kolleginnen besonders danken, Maria Klein-Schmeink und unsere kürzlich verstorbene Kollegin Stefanie Effner. Es ist euer Verdienst, dass diese Regelung Einzug in das Gesetz gefunden hat. Vielen Dank euch. Zu guter Letzt eine weitere wesentliche Verbesserung, die mir persönlich besonders wichtig ist, die Versorgung von Frauen, die Opfer einer sexuellen Gewalttat geworden sind. Aktuell müssen Betroffene die Notfallverhütung aus eigener Tasche nach einem Sexualverbrechen zahlen. Und das hat mit diesem Gesetz endlich ein Ende. Wir heben in diesem Falle die Altersgrenze auf und sorgen so für unbürokratische Hilfe. Und das ist ländlich überfällig. Ich will aber auch sagen, die Versorgung nach Sexualverbrechen muss besser werden. Es braucht eine kostendeckende Pauschale, damit Betroffene im Krankenhaus auch vollständig versorgt werden können. Oder der Anspruch auf vertrauliche Spurensicherung. Diese müssen bei Hinweisen auf körperliche und sexuelle Gewalt endlich in jedem Bundesland gelten und auch durchgeführt werden. Betroffene sexualisierter Gewalt dürfen niemals alleine gelassen werden. Und da das jetzt meine letzte Rede hier im Deutschen Bundestag ist, möchte ich auch einigen Personen danken. Und zwar stellvertretend auch für meine Fraktion, der SPD- und FDP-Fraktion, für die gute Zusammenarbeit und auch die Mitarbeiter in ihrer Fraktion. Wir haben an kleinen und großen Gesetzen immer wieder versucht, das Leben der Menschen draußen besser zu machen. Und an der einen oder anderen Stelle ist es uns auch sicherlich gelungen. Natürlich gilt mein Dank aber auch dem Bundesgesundheitsministerium, den MitarbeiterInnen dort, dem Minister selbst und auch den parlamentarischen Staatssekretärinnen Sabine Dittmann und Edgar Franke. Es war immer stets eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mein größter Dank gilt aber natürlich meiner Fraktion und an besonders meiner Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege. Die Zusammenarbeit mit euch war stets wertschätzend und bereichernd. Und besonders dir, Janosch, bin ich sehr dankbar für das Vertrauen und für die gemeinsame AG-Leitung, bei der ich auch sehr viel lernen durfte. Ich danke aber natürlich auch meinem Büro, Jonas, Elisa, Katha, Malu und Marleen, für die Begleitung auf diesen sehr besonderen Weg. Es ist jetzt meine letzte Rede und deswegen möchte ich auch noch einen sehr persönlichen Punkt mitgeben, der vielleicht nicht unbedingt viele hier im Hause trifft. Sich als junge Frau politisch zu engagieren, braucht sehr viel Mut und sehr viel Kraft. Die Arbeit von Frauen in der politischen Sphäre ist oft von einem ständigen Grundrauschen an erhöhten Erwartungen, Doppelstandards und völlig unangemessenen Bewertungen geprägt. Denn nichts, rein gar nichts, was man macht, ist oftmals gut genug. Sie ist zu verbessern. Sie ist zu nachgiebig, sie ist zu nett, sie ist zu eingebildet, dann ist sie zu laut, zu leise, zu dick, zu dünn, sie hat zu viel Schminke, zu wenig Schminke, sie ist stur, sie ist kompromissbereit, dann ist sie zu hübsch und dann ist sie zu hässlich. Liebe Frauen in der politischen Sphäre, lasst euch nicht klein machen. Ihr seid genug. Ihr seid so gut, wie ihr gerade seid. Eure Anliegen, sie sind wichtig. Eure Anliegen gehören hier auf die politische Tagesordnung. Mischt euch ein und bildet Banden. Das stärkt. Und das hat mich hier in den letzten 3,5 Jahren besonders gestärkt. Und deswegen danke ich auch Miller und Marlene. Ohne euch wäre die Reise eine sehr andere gewesen. Dankeschön.
Liebe Frau Weißhaupt, im Namen des gesamten Hauses bedanken wir uns für Ihre Arbeit in den letzten 4 Jahren als Parlamentarierin Ihrer Fraktion und für das Haus. Vielen herzlichen Dank, alles, alles Gute für Sie persönlich und persönlich auch nochmal Dankeschön für Ihre letzten Worte. Gerade als Frauenpolitikerin kann ich da einiges bisschen nachempfinden. Alles Gute Ihnen. Und für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort Christine Aschenberg-Dunkes.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Budgetierung, Honorardeckel, das klingt irgendwie harmlos. Aber lassen Sie mich hier heute feststellen, die Budgetierung ist eines der leistungsfeindlichsten Instrumente, das unser Gesundheitssystem je erlebt hat. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass wir heute den Wegfall auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Wissen Sie eigentlich, warum es die Budgetierung überhaupt gibt? Sie wurde vor über 30 Jahren eingeführt, denn wir hatten damals eine sogenannte Ärzteschwemme. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und heute kämpfen wir darum, dass sich überhaupt noch Ärztinnen und Ärzte niederlassen. Und besonders auf dem Land haben wir zu wenig niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte. Die Zahlen sprechen für sich. Ein Beispiel aus meiner Heimat Schleswig-Holstein. In einigen Regionen versorgt ein Hausarzt über 1.000 Patienten. Und für einen Hausbesuch, der eigentlich mit 25 Euro vergütet wird, bekommt er nach Ausschöpfung des Budgets nur noch lächerliche 53 Cent für jeden weiteren Hausbesuch, meine Damen und Herren. Das ist mangelnde Wertschätzung und eine Unverschämtheit. Kein Wunder, dass zum Quartalsende weniger Termine für Routineuntersuchungen vergeben und weniger Verordnungen ausgestellt werden. Dieses System der Budgetierung ist eine Zumutung für Ärzte und für Patienten, meine Damen und Herren. Unsere Reform hat ein klares Ziel. Jede medizinisch notwendige Leistung in der hausärztlichen Versorgung wird künftig vollständig vergütet. Damit wird der Beruf des Hausarztes endlich wieder attraktiver. Es ist eine entscheidende Maßnahme, um das Rückgrat unseres Gesundheitssystems zu stärken, nämlich die ambulante Versorgung. Denn ohne Hausärztinnen und Hausärzte bricht unsere Versorgung zusammen. Und Gleiches gilt selbstverständlich für unsere niedergelassenen Fachärzte und die Zahnärzte. Mit der Entbudgetierung sorgen wir dafür, dass sich Ärztinnen und Ärzte wieder auf das konzentrieren können, was wirklich zählt, nämlich die Patienten. Und wir machen die Niederlassung für junge Ärzte attraktiver, weil mehr Arbeit sich endlich auch wieder bezahlt macht. Übrigens, meine Damen und Herren, kleiner Hinweis, im ursprünglichen Entwurf des vorliegenden Gesetzes war die Entbudgetierung überhaupt nicht vorgesehen. Die Entbudgetierung hat unser Berichterstatter Christian Bartelt hineinverhandelt. Da kann ich nur sagen, gut gemacht, Christian. Und noch mal zur Erinnerung. Bereits im Dezember haben wir als FDP-Bundestagsfraktion einen Antrag zur Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen sowie zur Entbürokratisierung des Gesundheitswesens eingebracht. Denn die Budgetierung ist leider nicht das einzige Problem. 54 Millionen Stunden jährlich verbringen unsere Ärztinnen und Ärzte mit Bürokratie. Das sind 54 Millionen Stunden, die sie nicht für Patientinnen und Patienten nutzen können. Eine Entbürokratisierung ist deshalb genauso wichtig wie die Entbudgetierung. In der kommenden Legislatur wird das von der nächsten FDP-Bundestagsfraktion umgesetzt werden. Allerdings müssen das dann meine Nachfolger machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Dezember 2009 habe ich hier meine erste Rede im Deutschen Bundestag gehalten, und zwar auch zu einem gesundheitlichen Thema. Heute ist nun meine letzte Rede, und ich freue mich wirklich sehr, dass unser langjähriger Wunsch nach Entbudgetierung jetzt noch umgesetzt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe bereits vor 3 Jahren entschieden, nicht wieder erneut für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Denn ich bin überzeugt, parlamentarische Demokratie lebt auch vom Wechsel. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einmal Danke zu sagen. Danke natürlich zuerst zu meinem wunderbaren Team, denn was wären wir hier alle ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Herzlichen Dank für eure tolle Arbeit und eure Unterstützung. Dank auch an die vielen Mitarbeiter der Verwaltung, die hier einen reibungslosen Betrieb garantieren. Exemplarisch nenne ich jetzt mal unsere Saaldienerinnen und Saaldiener. Sie sind die Ersten, die morgens hier sind, und sie sind die Letzten, die abends gehen. Und immer haben sie ein freundliches Wort für uns. Sie sind meine wahren Helden des Deutschen Bundestages. Herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit. Mein Dank gilt natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, die heute jetzt hier trotz dieser Betenzeit so toll hier erschienen sind. Ich habe viele Freundschaften sind in der ganzen Zeit entstanden. Das hat mein Leben sehr geprägt. Auch dafür danke ich. Aber ich muss auch sagen, fraktionsübergreifend habe ich wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Und auch wenn wir uns hier inhaltlich immer hart auseinandergesetzt haben, ich glaube, der menschliche Umgang hat immer gestimmt. Und so sollte es sein. Und ich wünsche Ihnen allen, dass es auch so weitergeht. Es war mir eine große Ehre, all die Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags zu sein und meinen Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde zu vertreten. Ich sehe mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre seit 2009 zurück. Aber die Kunst des Lebens ist für mich eben auch, Abschied zu nehmen und Platz für Neues zu schaffen. Ja, als stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss und als marineaffine Schleswig-Holsteinerin sage ich jetzt ganz standesgemäß, melde mich ab, ich gehe jetzt von Bord. Vielen Dank, machen Sie es gut.
Frau Aschenberg-Lucknus, auch von uns einen herzlichen Dank für die parlamentarische Arbeit seit 2009 in verschiedenen Funktionen als parlamentarische Geschäftsführerin, jetzt in Ihrer Fraktion, aber auch im Kunstbeirat des Deutschen Bundestages und, soweit ich weiß, in der Inneren Kommission des Deutschen Bundestages. Herzlichen Dank auch dafür und inhaltlich natürlich in der Gesundheitspolitik. Alles, alles Gute für Sie, alles Gute für Ihre Familie. Viel Freude wieder in Strande, einem schönen kleinen Ort an der Küste. Genießen Sie die Zeit an der Küste wieder und alles Gute für Sie persönlich und Gottes Segen. Und die nächste Rednerin ist für die AfD-Fraktion Dr. Christina Baum.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden tatsächlich einige wichtige Schritte in die richtige Richtung unternommen, um die ambulante Versorgung zu verbessern. Mit dem Aufgreifen von Argumenten aus unseren AfD-Anträgen hat die Bundesregierung endlich die Wichtigkeit unserer Initiativen erkannt. Damit ist jetzt eine entscheidende Weichenstellung im deutschen Gesundheitssystem möglich. Die Gesundheitsversorgung der Menschen gehört zur Daseinsvorsorge und ist leider aktuell nicht mehr auf einem gewohnt hohen Niveau gewährleistet. Deshalb brauchen wir dringend Verbesserungen. Ein zentraler Schritt ist die Abschaffung der Budgetierung der Hausärzte. Unsere Hausärzte sind die ersten Ansprechpartner für Millionen von Menschen. Eine angemessene Vergütung ist längst überfällig und wird dazu beitragen, die Attraktivität des Hausarztberufes wieder zu steigern. Gleichzeitig müssen wir junge Mediziner ermutigen, sich niederzulassen, insbesondere im ländlichen Raum. Finanzielle und organisatorische Niederlassungshilfen sowie bereitgestellte günstige Studiendarlehen können hier entscheidend sein. Doch was nützt eine verbesserte ambulante Versorgung, wenn die Krankenhausreform gleichzeitig die stationäre Versorgung verschlechtert? Wir dürfen nicht zulassen, dass kleinere Kliniken schließen und Patienten und Angehörige weite Wege auf sich nehmen müssen. Die wohnortnahe und flächendeckende Versorgung muss auch für Krankenhausaufenthalte gewährleistet sein. Deshalb brauchen wir ein einheitliches Abrechnungssystem für ambulante Leistungen in Krankenhäusern und eine beschleunigte Aufhebung der Sektorengrenzen. Ein weiteres Problem ist die ungleiche Verteilung von Fachärzten. Es kann nicht sein, dass sich Spezialisten fast ausschließlich in Ballungszentren niederlassen. Deshalb sind dringend Anreize zur Ansiedlung von Fachärzten in unterversorgten ländlichen Gebieten zu schaffen, um auch dort eine flächendeckende medizinische Betreuung sicherzustellen. Zudem müssen wir die Arzneimittelregresse abschaffen, die Ärzte unverhältnismäßig belasten. Kein Arzt sollte für die Verordnung notwendiger Medikamente finanziell haften müssen. Was für ein Unsinn. Ebenso wichtig ist die erleichterte Gründung kommunaler medizinischer Versorgungszentren, um die lokale Gesundheitsversorgung zu stärken. Physiotherapeuten, die täglich mit Patienten arbeiten, sollten in die Hilfsmittelversorgung einbezogen werden. Diese Maßnahmen helfen nicht nur den Patienten, sondern auch den Therapeuten. Schließlich müssen wir unbedingt die Bürokratie im medizinischen Bereich drastisch reduzieren. Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten brauchen Zeit für ihre Patienten und nicht für unsinnige Dokumentationen, die irgendwo in einem Regal verstauben. Zu guter Letzt müssen wir die Zahl der Studienplätze für Mediziner dringend erhöhen. Ohne genügend Nachwuchsmediziner werden all unsere Bemühungen ins Leere laufen. Die Zeit für mutige Reformen ist genau jetzt. Mit einer Überarbeitung des Gesetzes kann die Gesundheitsversorgung nachhaltig verbessert werden. Für Ärzte, Therapeuten und vor allem für die Menschen, die auf eine gute medizinische Versorgung angewiesen sind. Vielen Dank.
Dirk Ulrich Mende für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, dass wir heute fast auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem ich in den Bundestag nachgerückt bin, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz abschließend beraten und verabschieden. Wir regeln hier und heute ganz zentrale Inhalte, mit denen die gesundheitliche Versorgung der Menschen verbessert wird. Die Entbudgetierung der Hausärzte, und da sind wir nicht Ihnen, Frau Aschenberg-Duknus, alleine sozusagen verpflichtet, sondern das war schon ein Vorschlag, den der Minister in seinem ursprünglichen Gesetzentwurf enthalten hat. Das musste nicht hineinverhandelt werden. Also von daher sind wir darauf nicht auf das Hineinverhandeln notwendigerweise angewiesen gewesen, genauso wenig wie auf Vorschläge der AfD, Frau Baum. Meine Damen und Herren, wir regeln hier und heute, wie gesagt, ganz zentrale Inhalte. Die Entbudgetierung der Hausärzte, die Einführung der Versorgungspauschalen für chronisch Kranke und die Vorhaltepauschalen für hausärztliche Leistungen gehören mit dazu, weil nur in dieser kompakten, in dieser Zusammenwirken dieser 3 Aspekte kommen wir tatsächlich dazu, dass wir die Wartezimmer entlasten und eine bessere Versorgung der Menschen insgesamt ermöglichen. Wir werden mit dem Gesetz aber auch die Altersgrenze für Notfall Kontrazeptiva für Opfer nach sexualisierter Gewalt streichen, und das halte ich für wichtig und notwendig. Es ist mir unverständlich, weshalb es überhaupt jemals eine solche Altersbegrenzung gegeben hat. Erfreulich sind aber auch die Regelungen zur Stärkung der Hilfsmittelversorgung für Menschen mit Behinderung, die in den SPZs und in den MZTPs betreut werden. Eine ganz wichtige Regelung, weil in der Vergangenheit immer wieder durch Prüfungen, durch die medizinischen Dienste dazu geführt haben, dass die Hilfsmittel nicht rechtzeitig, nicht schnell genug bei den Menschen angekommen sind. Das ändert sich jetzt, und ich bin heilfroh darüber. Und ich will an dieser Stelle ganz deutlich eins machen. Wir haben Gäste hier, und zwar zu dieser späten oder sehr frühen Stunde. Ich freue mich, dass die Petentin Frau Lechleutner heute hier ist, die mit ihrer Petition angestoßen hat, dass wir diese Regelung auf den Weg gebracht haben. Schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank für Ihre Anregung. Damit haben Sie wirklich einen Meilenstein für viele, viele Menschen auf den Weg gebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich die letzte Rede im Bundestag. Nach 2 Jahren, ein Stück weit eigentlich gefühlt jedenfalls zu wenig Zeit, um hier im Bundestag auch noch die Ideen, die ich hätte für das Gesundheitswesen, Prävention, um ein Beispiel zu nennen, noch weiter voranzutreiben. Aber ich will mich an dieser Stelle bedanken. Bedanken bei all denen, die es mir sehr leicht gemacht haben, vor 2 Jahren hier anzukommen. Das gilt insbesondere für meine Fraktion und für die beiden Arbeitsgemeinschaften, denen ich im Wesentlichen mit verpflichtet gewesen bin, Gesundheit und Bau und Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Das gilt aber auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die mich hier aufgenommen haben, mit denen ich gemeinsam zusammenarbeiten konnte, die mich unterstützt haben, die gemeinsam mit mir Dinge auf den Weg gebracht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es gilt für die Saaldiener, das ist schon angesprochen worden, für all die anderen, die dafür sorgen, dass wir in diesem Haus überhaupt auf den Weg kommen. Jetzt kriege ich das Zeichen, dass ich hier gleich aufhören muss. Das mache ich auch gleich. Aber ich wollte mich bedanken und ich will noch eins ganz am Ende sagen, was mich bestürzt. Ich habe zwei unglaublich spannende Jahre hinter mich gebracht in diesem Haus, aber ich habe die letzte Woche, die letzten Tage in diesem Haus auch erlebt. Und da kann ich nicht zu schweigen. Wir haben hier eine Situation erlebt, dass im Bundestag mit rechtsextremen Parteien Mehrheiten gesucht werden. Das erschüttert mich. Und es kann für mich kein Zweifel bestehen, dass nur wenn die demokratische Mitte, dass nur wenn die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land zusammenhalten, wir unser Land gut weiterentwickeln. Wir haben 75 Jahre dieses Land hervorragend mit Demokratinnen und Demokraten aufgebaut und entwickelt. Dabei sollte es doch bitte schön bleiben. Sie, meine Damen und Herren von der CDU, CSU, bitte ich eindringlich, kehren Sie um. Lassen Sie sich nicht weiter auf den Flirt mit den Rechtsextremen in diesem Hause ein.
Liebe Herr Mende,
es gibt nichts Richtiges mit den Falschen. In dem Sinne,
Zeit.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre, hier im Bundestag zu arbeiten und zu wirken. Es war der Höhepunkt meiner beruflichen Karriere. Vielen Dank.
Und wir, lieber Herr Mende, danken Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit hier im Parlament, für Ihre fachliche Arbeit. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes Segen für Sie und Ihre Familie. Und der nächste Redner, Erwin Rüttel, gibt seine Rede zu Protokoll. Und die nächste Rednerin, ich bitte um liebe Kolleginnen und Kollegen, wir führen jetzt die Debatte zur Stärkung der Gesundheitsversorgung und sollten das auch konzentriert tun. Und die nächste Rednerin ist für die Gruppe Die Linke Katrin Vogler.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für mich ist das nicht die letzte Rede, aber die letzte gesundheitspolitische Rede. Und in 15 Jahren und mit Gesundheitsministern von CDU und FDP und SPD habe ich so manche Reformen erlebt. 39 waren das insgesamt. Nur hat keine wirklich dazu geführt, dass es in unserem Gesundheitswesen für die Menschen besser ist. Inzwischen haben 60% kein Vertrauen mehr darin, dass die Politik wirklich ihre Probleme lösen kann. Und das sollte uns zu denken geben und das sollte uns anspornen, hier auf jeden Fall mehr zu tun. Wartezeiten, Arzneimittelengpässe, schließende Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken. All diese Symptome deuten wirklich auf chronische Probleme hin, die man nicht mit kleinen Stellschrauben erledigt bekommt. Und leider versucht jetzt die Ex-Ampel, diese Probleme mit der Gießkanne zu lösen. 440 Millionen Euro wird die Entbudgetierung der Arztpraxen, der Hausarztpraxen wahrscheinlich kosten. Aber bei den Kinderarztpraxen haben wir schon gesehen, dass das gar nicht da ankommt, wo es hin muss. Es wäre doch viel sinnvoller, dahin zu steuern, das Geld dahin zu steuern, wo es auch wirklich gebraucht wird, statt es an alle Praxen zu verteilen. Wir brauchen grundlegende Reformen, um die Versorgung sicherzustellen und für die Menschen, für die Versicherten bezahlbare, aber eben auch wohnortnahe und flächendeckende Gesundheitsversorgung in bester Qualität zu bieten. Und dafür hat DIE LINKE Ihnen einen umfangreichen Antrag vorgelegt, der nun leider aufgrund des Widerstands der Union seit dem Ampel aus im Ausschuss hängen bleibt und nicht abgeschlossen werden darf. Meine liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie schon nicht wollen, dass Sie sich zu unserem sehr guten Antrag positionieren müssen, dann nehmen Sie doch wenigstens in Ihre Vorhaben unsere Ideen auf. Dann könnten wir vielleicht auch zustimmen. Und trotzdem,
okay. Kommen Sie bitte zum Schluss.
Okay, Frau Präsidentin, ein Satz noch. Jedenfalls sind wir der Ansicht, dass dieses Gesetz den Namen nicht verdient. Es verbessert die Gesundheitsversorgung nur an einzelnen Stellen und nicht ausreichend.
Und für die Bundesregierung hat das Wort Dr. Karl Lauterbach.
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Das ist das letzte Gesetz der geplatzten Ampel, und es ist ein gutes und ein wichtiges Gesetz. Ich will ganz kurz auf den Inhalt des Gesetzes zu sprechen kommen, dann ein paar allgemeine Worte sagen. Beim Gesetz geht es um eine Honorarreform. Die Hausarztpraxen sind derzeit sehr häufig überfüllt mit Patienten, die dort eigentlich gar nicht sitzen müssten, weil das Honorarsystem es notwendig macht, dass Patienten auch mit leichten Erkrankungen immer wieder in die Praxis kommen, sodass das Honorar voll ausgezahlt werden kann. Das ist ein unwürdiger Zustand, den wir seit vielen Jahren tolerieren. Das nehmen wir jetzt weg. Leichte Patienten oder auch mit leichten chronischen Erkrankungen führen zu einer Jahrespauschale. Dann kann der Arzt selbst bestimmen, wie häufig kommt der Patient. Das wird dazu führen, dass dann viel weniger Patienten in der Praxis sitzen, die dort eigentlich gar nicht sitzen müssten. Und dann gibt es mehr Zeit für Patienten, die man neu aufnimmt oder tatsächlich schwerere Fälle sind. Und für diese sind dann auch keine Budgets mehr, die das begrenzen, sondern extra budgetär können diese Fälle aufgenommen werden. Was wird also passieren? Wir werden einfach eine bessere Hausarztmedizin haben. Weniger Bürokratie, mehr Zeit für neue und für schwere Fälle und weniger Routinearbeit, die nur veranlasst wird, um das Honorarsystem zu bedienen. Das Problem mit dieser Reform ist, diese Reform hätten wir schon vor 10 Jahren machen können. Wir haben im Prinzip 10 Jahre verloren, weil die Reform war nötig und sie war eigentlich nie strittig. Wir haben es aber nicht gemacht. Und das haben wir in vielen anderen Bereichen in unserem Gesundheitssystem nicht gemacht. Wir holen jetzt viele Reformen nach. Ich möchte daher damit schließen, dass ich sage, die Ampel hat tatsächlich in der Gesundheitspolitik sehr wichtige Reformen, die lange Zeit notwendig waren, in der Digitalisierung, E-Rezept, elektronische Patientenakte, digitales Organregister. Wir haben diese Punkte gemacht. Wir haben das Lieferkettengesetz gemacht, sodass also die Arzneimittel in Zukunft da sein werden. Die Ampel hat auf eine Art und Weise funktioniert. Wenn wir das in anderen Bereichen hinbekommen hätten, dann stünden wir jetzt ganz anders da. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben, auch ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Aber in ganz besonderer Art und Weise möchte ich mich also bei einer Person hier bedanken. Ich danke allen, die ausscheiden oder die nicht ausscheiden. Aber ich möchte insbesondere Heike ganz herzlich danken, weil wir haben insgesamt 20, das ist das 20. Gesetz, und wir haben zum Schluss 95 Rechtsverordnungen gemacht, und wir werden noch 4 machen. Das hätten wir niemals geschafft ohne diese gute Zusammenarbeit. Dafür herzlichen Dank und auch den Dank an alle Kollegen, die heute nicht da sind.
Vielen Dank. Der letzte Redner in der Debatte ist jetzt für die Unionsfraktion Dr. Stefan Pilsinger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, es gehört sich und gehört auch zum guten Ton des Deutschen Bundestages, dass wir als Unionsfraktion Ihnen, Herr Bundesgesundheitsminister Lauterbach, bei Ihrer vermutlich letzten Rede als Bundesgesundheitsminister, zumindest in dieser Wahlperiode, auch herzlich danken für Ihre Arbeit. Nämlich, Sie haben es wehrlich nicht leicht gehabt, und ich glaube, es gehört einfach auch zum guten Ton, auch in dieser aufgeheizten Atmosphäre zu sagen, danke, dass Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen für unser Gesundheitssystem und unsere Bundesrepublik Deutschland eingesetzt haben. Meine Damen und Herren, ein bekannter Parteivorsitzender hat mal gesagt, Opposition ist Mist. Und es ist natürlich so, man würde sich als Opposition natürlich wünschen, dass manche der eigenen Vorhaben mehr umgesetzt wird. Und deswegen freut es mich persönlich und uns auch als Fraktion, wenn natürlich auch unsere Vorhaben mit umgesetzt werden oder zumindest sich die Regierungsfraktion durch unsere Anträge haben inspirieren lassen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal explizit dafür danken, dass die Verbesserung der Notfallkontrazeptiva für Vergewaltigungsopfer von Ihnen umgesetzt worden ist. Wir haben das im Oktober in den Deutschen Bundestag eingebracht. Und ich finde, es gehört auch noch mal an der Stelle erwähnt, Sie hätten es nicht machen müssen. Ich finde, diese Sache ist überfällig gewesen. Es kann doch nicht sein, dass Vergewaltigungsopfer über 21 Jahre die Kosten für eine solche Therapie selber zahlen müssen. Und deswegen danke an alle, die das heute möglich gemacht haben. Meine Damen und Herren, die Entbudgetierung der Hausärzte ist eine wichtige Sache. Ich arbeite ja selber noch als Hausarzt. Und ich finde, auch wenn ich als bayerischer Hausarzt nicht betroffen gewesen bin, ich finde es wichtig, dass man für die Leistungen, die man auch erbracht hat, am Ende ordentlich vergütet worden ist. Und deswegen ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass wir die Entbudgetierung heute hier beschließen können. Aber ich hätte mir natürlich mehr gewünscht. Ich glaube, wir brauchen im deutschen Gesundheitssystem mehr Steuerung. Und diese Steuerung erlaubt uns am Ende dann auch, die Entbudgetierung für alle Facharztgruppen umzusetzen. Nämlich was für die Hausärzte gilt, das gilt auch für die anderen Facharztgruppen. Es darf nicht sein, dass Leistungen, die notwendig und sinnvoll sind und medizinisch indiziert sind, am Ende nicht bezahlt werden. Wir brauchen mehr Steuerung, wir brauchen eine Entbudgetierung für alle Facharztrichtungen. Das muss unser Ziel sein, und daran werden wir auch in der nächsten Wahlperiode arbeiten. Vielen Dank für die Zusammenarbeit, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie sehen, hat das Präsidium gewechselt zur sicherlich letzten Schicht, bevor wir dann nachher um 9 gleich die nächste Sitzung eröffnen. Ich schließe die Debatte. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.771 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 11.853 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt je ein Änderungsantrag der Fraktion der AfD sowie der Gruppe Die Linke vor. Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 14.779. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? CDU-CSU-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, SPD-Fraktion, die Gruppe Die Linke. BSW ist nicht anwesend. Wer enthält sich? Niemand. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag der Gruppe Die Linke auf Drucksache 14.780. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der CDU-CSU-Fraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der AfD-Fraktion und der Gruppe Die Linke abgelehnt. BSW ist wiederum nicht anwesend. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 11.853 in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Gruppe Die Linke. Wer enthält sich? Die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Gruppe Die Linke. Wer enthält sich? Die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Gruppe Die Linke auf Drucksache 14.781. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses. Wer enthält sich? Niemand. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir weitermachen, komme ich von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu den Drucksachen 20.14.087 und 20.14.710. Abgegebene Stimmkarten 613. Mit Ja stimmten 519 Abgeordnete, 93 stimmten mit Nein und einer hat sich enthalten. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 23. Beratung der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktionen der CDU-CSU mit dem Titel Stabilität und Nachhaltigkeit der Finanzierung der Sozialversicherung. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen.